aus auf der zweiten Etappe. Herber Rückschlag bei der Rallye Seidenstraße für Dirk von Zitzewitz.
Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
Die zweite Etappe der Rallye Seidenstraße führt vom Baikalsee weg nach Burjatien. Das ist eine russische Teilrepublik im Süden des Riesenreiches. Burjatien liegt bereits im fernen Osten und in diesem Ort kreuzen sich die Linien der transsibirischen und der transmongolischen Eisenbahns. Die Stadt Ulan-Ude am Fuße des Jablonowi-Gebirges ist der Zielort der heutigen zweiten Etappe der Rallye Seidenstraße. Der Weg führt über 212 gezeitete Kilometer und diese 212 Kilometer unterteilen sich in zwei verschiedene Streckenabschnitte mit völlig unterschiedlichen Charakteristika. Zunächst einmal geht es durch die Taiga, also den sibirischen Mischwald hindurch, vor allen Dingen auf Muttererde und auf Geröllbrocken, extrem feucht, mit vielen großen Pfützen übersät, teilweise ist nur eine winzige Fahrspur für die Motorräder nur eine Handbreit frei und die riesigen Bäume, die an Eiszeit-Urgewächse erinnern, werfen so große Schatten, dass die Orientierung bei der Linienwahl und bei der Wahl der Bremspunkte selbst den Profis an der Spitze große Probleme bereitet. Gewinnen will die heutige Etappe eigentlich so recht keiner, denn das heißt, dass morgen, wenn es in die Mongolei und in die ersten Wüstenetappen hineingeht, man die Spur legen muss für die Hintermänner. Und bei dieser Rallye mit ihrer enormen Länge von 10 Tagen muss man als Motorradfahrer eine andere Strategie an den Tag legen als bei den kürzeren Marathonrallyes aus dem Weltcup, wie beispielsweise Marokko oder Atacama. Es rechnet sich hier nicht, taktisch zu fahren und an einem Tag einen Zeitverlust zugunsten einer besseren Track Position in Kauf zu nehmen. Hier muss man agieren wie bei der Rallye Dakar und sich genau vorher angucken, welche Prüfungen dazu geeignet sind, als erster in die Loipe zu gehen und auf welcher man tunlichst vermeiden sollte, die Spur zu legen. Morgen, wenn es in die Mongolei hineingeht, ist ein solcher Tag, wo derjenige, der die Rallye eröffnet, beinahe unweigerlich viel Zeit verlieren wird. Trotzdem ist Sam Sunderland heute einigermaßen auf Angriff gefahren. Der Engländer aus der südenglischen Speedway-Stadt Poole hat auf seiner Werks-KTM die Etappe gewonnen, vor Oriol Mena aus Spanien und Paulo Gonçalves aus Portugal. Letztere beiden unterwegs auf der indischen Hero-Marke, die hier ihr bislang bestes Ergebnis im Marathon-Rallye-Sport überhaupt eingeheimst hat. Die Prüfung insgesamt 212 Kilometer lang, die Reichweite der Bikes langt für 250 Kilometer und weil es dieses Mal keinen Zwischenstopp zum Nachtanken gegeben hat, hat, so sagte Sam Sunderland, sich schwer getan damit einzuschätzen, wie schnell die Konkurrenz von hinten wirklich angasen würde. Deswegen habe er, Sam Sunderland, keine großen strategischen Spielchen gewagt, sondern sei entgegen besseren Wissens doch auf Sieg gefahren. Sunderland gewinnt also die heutige Etappe. In der Gesamtwertung schiebt der Engländer sich damit auf Platz 2 nach vorne. Alter und neuer Spitzenreiter ist Kevin Benavides aus dem Honda-Team. Benavides heute auf der 4. Position, nachdem er heute eine Schrecksekunde überdauern musste. Er hätte sich einmal fast einen Unfall geliefert, weil ihm ein Tier in den Weg hineingesprungen ist. Auf den letzten Drücker sei das Tier allerdings noch wieder davon gehoppelt und hätte einen Aufprall vermieden. Ein solcher Sturz von Kevin Benavides im schnelleren Teil auf den letzten 50 Kilometern, der hätte durchaus schlimme Folgen haben können. So allerdings verteidigt Kevin Benavides mit Tagesrang 4 Platz 1 in der Gesamtwertung vor Sam Sunderland. Die große Überraschung des Tages, Oriol Mena und Paulo Gonçalves auf den Plätzen 2 und 3. Für Paulo Gonçalves heißt das, auch der geht vorbei an Luciano Benavides, dem zweiten der Gaucho-Brüder. Gonçalves auf der Hero, der neue Drittplatzierte, Luciano Benavides vierter und Juan Barreda auf der 5. Stelle vor Oriol Mena auf der nächsten Hero. Paulo Gonçalves ist erst in diesem Jahr zur Hero-Mannschaft zurückgekehrt. Speedbrain-Teamchef Wolfgang Fischer weiß genau, was er an Gonçalves hat und wie der erfahrene Portugiese seine Truppe nach vorne gebracht hat.
Nachdem wir uns schon lange kennen, durch die Zeit von 2011 bis 2012, Dakar 2016 über Speedbrenn BMW Husqvarna Honda. Haben wir uns gedacht, er könnte wieder gut zu uns passen. So ist er zu uns gekommen wieder.
Ist der früher bei euch gefahren? Ich dachte, der wäre immer euer Gegner gewesen.
Der war jetzt nur die letzten, also Dakar 17, 18 und 19 unser Gegner. Sonst war er immer bei uns.
Das heißt, zu BMW-Zeiten und dazu Husqvarna-Zeiten, muss man ja richtigerweise sagen, war er noch bei euch.
Genau. Genau, also Dakar 2011 und bis 2016 haben wir durchgehend zusammen gemacht. Zuerst BMW, dann Husqvarna, dann als wir 3 Jahre bei der Dakar Honda gemacht haben, waren wir auch zusammen. Dann ist er bei Honda geblieben, weil er noch einen Vertrag hatte. Und dann haben wir mit dem Hero-Thema angefangen und jetzt ist er praktisch im dritten Hero-Jahr zu uns gekommen.
Ist der ein so riesiger Fortschritt für euch, wie es jetzt im Ergebnis aussieht?
Natürlich hat er einen ganzen Zacken mehr als jetzt unsere Fahrer, die wir selber uns gesucht und aufgebaut haben. Und das passt jetzt zur richtigen Zeit bei uns gut dazu. Jetzt haben wir mit dem Motorrad einiges an Evolution gemacht. Unsere Fahrer sind jetzt so weit, dass sie den nächsten Schritt machen können. Und da hilft nämlich so ein Fahrer genau perfekt mit und passt dazu, dass die halt auch wissen, was kann man wirklich machen. Wir haben jetzt ein super Training gehabt mit alle 4 Fahrern zusammen, 10 Tage in Marokko vorher, und es hat alle 4 gebracht, es war richtig gut, hat das ganze, das Gesamtniveau angehoben mit Sicherheit.
Ist das vom González eine technische Sache oder eine Fahrertraining-Sache für die jüngeren Leute, denen was beizubringen?
Gesamtpaket Fahrer. Vielleicht dann noch was Abstimmung Motorrad, den besten Kompromiss zu finden, sie nicht in irgendeine Ecke zu verrennen. Da hilft natürlich die Erfahrung. Und auch das Auge zu finden, wie man halt gerade auf Piste schnell fahren kann, ohne zu stürzen möglichst. Und halt da einfach den Speed zu finden und eigentlich die gute Linienwahl zu finden. Das sind so verschiedene Dinge, die man miteinander dann gut trainieren kann und auch direkt sehen kann, wie fährt der eine oder andere, wo verliert man Zeit, wo gewinnt man Zeit, wo kann man sich verbessern oder wo sollte man noch was verbessern. Und so haben wir eigentlich alle ein ganz gutes oder ein verbessertes Feeling und auch Zuversicht gefunden. Also auch sehen, so kann man fahren damit, auch mit unserem Gerät. Da ist auch natürlich dann die, ein bisschen vielleicht die, der Respekt dann mal ein bisschen weg von den großen drei, dass man sagt, okay, können wir eigentlich auch, warum nicht? Wir wissen nicht, dass wir jetzt nicht den neuesten Motor haben und da sicher Defizite haben, aber es geht nicht immer nur um die Top-Leistung oder den Top-Speed, sondern auch um dazwischen und den Fahrern natürlich auch ganz viel.
Du hast jetzt gerade gesagt, das sei nochmal eine Evo-Stufe vom Bike. Was ist da alles neu dran?
Ja, es muss ständig das Fahrverhalten verbessern, die Fahrwerksabstimmung verbessern, die Balance des Fahrzeugs, Ergonomie, man wird eigentlich nie fertig damit. Und natürlich, je mehr Fahrer drauf sitzen, desto mehr Inputs bekommt man und deswegen können wir dann auch gezielter weiterentwickeln dran.
Aber der Motor ist immer noch derselbe von früher, also die alte BMW-Ursprung.
Richtig, ja.
Und der Rahmen ist auch noch der Husqvarna-Ursprung.
Das war eigentlich immer Speedbrenn-Ursprung, ja. Weil den wir entwickelt haben und natürlich hat er einige Evolutionsstufen erhalten, aber er ist im Prinzip immer noch dasselbe Konzept, ja.
Ist da irgendwann mal ein größeres Update angesagt, dass ihr eine Version 2.0 sozusagen bringen werdet?
Denken wir drüber nach und schauen wir, dass wir das in Zukunft hinbekommen, ja.
Was fehlt noch? Habt ihr auch so viel Elektronik drin wie die Honda beispielsweise?
Nein, wir gehen den entgegengesetzten Weg, wir halten alles so einfach wie möglich.
Das wird auch so bleiben, wenn die neue Ausbaustufe irgendwann mal kommt.
Das wollen wir so halten, ja. Also wenn es nicht wirklich irgendwie einen gewaltigen Vorteil oder Nachteil bringt, dann lassen wir das so, weil da sind wir bisher gut gefahren und es birgt zu viele zusätzliche Risiken, wenn man es nicht unbedingt verwenden muss. Es ist ja nicht nur immer, dass man es verwenden muss, weil es die Fahrer viel bringt, sondern vielleicht auch, weil es die Entwicklung so will oder das Marketing so will und das haben wir momentan nicht den Zwang dazu.
Wie läuft es bis jetzt da bei eurer Schlammschlacht in Sibirien? Erstaunlich gut von der Ferne beobachtet.
Ja, das war gestern war es richtig schlammig. Heute hat es eigentlich ganz gut aufgetrocknet, war also ein sonniger Tag, waren noch viele Wasserlöcher da unterwegs, aber zwischendrin auch wieder staubig. Also die haben auch hier auf die anderen Fahrer aufgefahren sind, haben wir heftig Staub geschluckt heute, also es ging schon ganz ganz gut staubig und sehr schnell im zweiten Teil zur Sache heute. Also waren ständig über 100, bis 160 Topspeed heute wieder gefahren da auf die Pisten auch. Das wird die nächsten 10 Tage immer schneller, jetzt durch die Mongolei und erst in China wieder langsamer, wenn es in den Sand geht.
Ist das Ergebnis, so wie es jetzt dasteht, schon repräsentativ oder werden die anderen noch über euch herfallen?
Ja, das wird sich sicher jetzt die langen Stages immer wieder hin und her verschieben, weil nun jetzt ein bisschen mehr Navigation dazukommt noch, als jetzt hier in Russland war. Das wird jetzt, ich denke mal, so im täglichen Wechsel sich bei den großen Rallyes und den langen Stages hin und her bewegen. Ich meine, immer ein bisschen die Vorteile haben für die nach hinten, von hinten Startenden und die Vorderen, die noch die neuen Linien suchen müssen, und wäre es ein bisschen schwieriger.
In der Autowertung versucht heute Mathieu Boimel, der Beifahrer, alles seinen Chauffeur Nasser Al-Attiyah irgendwie einzubremsen. Denn auch für den Rallye-Dakar-Sieger gilt heute dasselbe wie für Sam Sunderland. Eigentlich wäre aus taktischen Erwägungen sinnvoll, morgen nicht als erster in die Spur zu gehen. Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel fahren sich im Toyota Hilux sogar einmal einen Reifenschaden ein. Und trotzdem langt es für Al-Attiyah und Mathieu Boimel die heutige Etappe sicher zu gewinnen. Kun Liu auf einem Hanwei SMG Buggy und Wai Han auf einem weiteren SMG Buggy folgen auf den Plätzen 2 und 3. Mathieu Serradori auf dem Century CR6 der Neukonstruktion aus Südafrika, ebenso von einem Reifenschaden heimgesucht wie Jérôme Pélichet ganz kurz vor dem Ziel. Sonst werden die beiden Franzosen Serradori und Pélichet vor den beiden Chinesen Liu und Han ins Ziel gekommen. So baut Nasser Al-Attiyah seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf beinahe schon eine Viertelstunde aus. Das Ganze kommt durchaus standesgemäß. Einerseits, weil die schlammigen Taiga-Strecken den allradgetriebenen Toyota Hilux deutlich mehr entgegengekommen sind als den Buggy mit ihrem Heckantrieb. Und andererseits, weil Nasser Al-Attiyah seinen größten Herausforderer heute bereits verloren hat. Denn für Yazid Al-Raji und seinen schleswig-holsteinischen Beifahrer Dirk von Zitzewitz endet die Rallye-Seidenstraße bereits nach 106 Kilometern auf der zweiten Etappe. Hier ist das Fazit von Dirk von Zitzewitz.
Es fing sehr gut an, wir waren flott unterwegs, aber dann haben wir den Riemen, den Kallriemen sozusagen verloren, der ist gerissen und dadurch bedingt die Wasserpumpe nicht mehr. Wir hatten aber kurz vorher ein Problem mit dem Temperatursensor und dadurch haben wir den Motor überhitzt und dann ist er irgendwann, lief halt nicht mehr so, wie er laufen sollte und dann mussten wir aufhören.
Das heißt, ihr habt euch rausschleppen lassen?
Ja. Wir sind dann mit eigener Kraft von der Prüfung runtergefahren, aber halt nicht zu Ende und mussten dann das Auto ins Biwak schleppen.
Dürft ihr morgen weiterfahren oder ist damit vorbei?
Nein, ist vorbei, wir sind raus.
In den folgenden Tagen geht es in Terrain hinein, das den Buggy mit ihrem Heckantrieb und mit ihren gewaltigen Federwegen sowie den größeren Ballonreifen deutlich mehr zu Pass kommt als den Allradlern. Für Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel im Overdrive Toyota Hilux ist diese Viertelstunde Vorsprung also bestenfalls ein sanftes Ruhekissen, auf dem sie sich noch nicht so richtig ausruhen können. Liu Kun, Wai Han und vor allen Dingen Mathieu Serradori im Century CR6, die werden schon noch nach den Hacken schnappen von Nasser Al-Attiyah, dem Rallye-Dakar-Sieger. Bei den LKW tobt im Ziel in Burjatien, in der Stadt Ulan-Ude, ein ziemlicher Zwist zwischen den osteuropäischen Werksteams. Sergej Vjazovic gewinnt auch die heutige Etappe. Der MAZ-Pilot ist um 3,5 Minuten schneller als Andrei Karginov im Kamaz. Dabei allerdings verstößt Sergej Vjazovic gegen die guten Sitten des Marathon-Rallye-Sports. Andrei Karginov beklagt sich bitterlich, dass er mehrfach direkt an Sergej Vjazovic herangefahren sei, ihn über Sentinel angetrötet, angehupt hätte, Vjazovic allerdings nicht dran gedacht habe, Platz zu machen, wie es normalerweise das Gebot der Stunde gewesen wäre, wenn von hinten ein Schnellerer herantobt. Die erbitterte, trotzburgenhafte Wehrhaftigkeit von Sergej Vjazovic vermeidet, dass Andrei Karginov auf der Strecke vorbeikommt und so unter Umständen den Tagessieg einheimsen kann. weil es auf den letzten 100 Kilometern ziemlich offenes Gelände und damit auch ziemlich staubige Verhältnisse gegeben hat, schluckt Andrei Karginov an der Stoßstange von Sergej Vjasovic so viel Staub, dass er zähneknirschend im Biwak ankommt und seinen weißrussischen Landsmann in der Minsker Neukonstruktion aufs Übelste beschimpft. Martin van den Brink im Renault, vorbereitet von Mario Kress, dem deutschen Tuner, kommt auf Platz 3 ins Ziel. Ayrat Madeev und Anton Shibalov mit zwei weiteren Kamas auf den Positionen dahinter. So viel von den bereits spektakulären Ereignissen auf der gerade mal zweiten Etappe der Rallye Seidenstraße. Morgen geht's von Russland hinein in die Mongolei und dann warten auch die ersten Wüstenabschnitte auf die Teilnehmer. Wir melden uns natürlich mit dem nächsten Update direkt aus der Mongolei wieder für euch. Bis dahin wünschen wir gute Fahrt mit Shell V-Power, einem Treibstoff, der mehr Motorleistung bei geringerem Verbrauch aus eurem Motor herauskitzelt. Also tankt bei nächster Gelegenheit Shell V-Power und registriert euch für den Smart Deal und schaltet dann den nächsten Podcast wieder ein, wenn es heißt live aus dem Biwak der Rallye Seidenstraße. Meldet sich Deutschlands erstes Online-Motorsportradio. Am Mikrofon wie immer, euer Norbert Okenga.